Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Heute zu Gast ist Marcel Paar, Bäcker und Konditormeister und allseits bekannter YouTuber. Wir unterhalten uns über seine Arbeit, über seinen Werdegang und über das Team, das hinter seinen Videos steht. Denn eins ist klar, allein kann man diese Anzahl und diese Qualität an Videos natürlich nicht zustande bringen. Wir schauen also ein bisschen hinter die Kulissen und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Hallo Marcel.
Hallo Lutz.
Ja, schön, dass wir uns jetzt auf diesem Wege auch mal sprechen. Wir waren ja gefühlt vor noch nicht allzu langer Zeit auch zusammen in deiner Backstube und haben gebacken für 2-3 Videos, die es auf deinem Kanal zu sehen gibt. Über deinen Kanal oder deine Kanäle werden wir dann sicherlich noch reden. Jedenfalls freue ich mich erstmal, dass das geklappt hat mit uns terminlich.
Ja, gleichfalls schön dabei zu sein, mal auf deinem Kanal sozusagen. Und ja, ich bin gespannt, was wir diskutieren werden.
Ja, ich habe mir vorgenommen, gleich die schwerste Frage am Anfang zu stellen. Und zwar, was ist für dich gutes Brot?
Ja, für mich ist gutes Brot natürlich ein großer Begriff auch, aber ich würde sagen, die Adjektive Leidenschaft, Fermentation, gute Zutaten und sich auch die Gesundheit, die hier mitspielt, hat für mich alles mit gutem Brot zu tun.
Ja, da können wir jetzt über jeden einzelnen Punkt noch ein bisschen diskutieren. Vielleicht gehen wir nachher auch nochmal da rein, aber so zum Einstieg ist es, glaube ich, etwas zu straff, zu schwer für die Zuhörer. Wir machen es erstmal ein bisschen leichter. Man hört ja schon ein bisschen deinen Slang. Du kommst aus der Schweiz. Wo genau bist du denn zu Hause?
Ich bin jetzt erstaunt, dass mich das verraten hat. Nein, man merkt es natürlich. Mein Dialekt, den kann ich nicht verstecken. Ja, Zentralschweiz, Nähe Luzern, Zug bin ich zu Hause. Sprich, mittlerweile aufgewachsen im Kanton Bern. Aber dann mal der Liebe geschuldet, hier sesshaft geworden. Und ja, genau, da bin ich her und ich mache einiges im Internet. Ich backe Brot im Internet, nicht nur, ich backe allgemein relativ viel im Internet, auf YouTube vor allem.
Ja, aber du bist ja eigentlich gelernter Bäcker und Konditormeister. Mhm. Vielleicht magst du einmal über deinen Berufsweg erzählen, bevor du ins Internet gekommen bist, was das Brot angeht.
Ja. Ursprünglich eben Kanton Bern aufgewachsen, auch als Bäckersohn, zu Hause die Lehre gemacht, eigentlich immer mit dem Ziel, den Betrieb dann zu übernehmen irgendwann. Ich musste aber oder wollte zuerst Wanderjahre, ein bisschen verschiedene Betriebe sehen, dann zusätzlich Meisterprüfung, höhere Fachprüfung, was halt so dazugehört. Und ich wusste, ich muss für einen Betrieb zu führen die richtige Frau finden. Das machen nicht alle mit. Die habe ich gefunden, aber leider hier im Aargau, sprich Zentralschweiz und nicht bei mir zu Hause. Dann bin ich bei ihr im Betrieb eingestiegen. Und seit 2015 habe ich dann auch angefangen mit YouTube-Videos, zuerst im Tortensegment, hat sich dann aber ein bisschen gewandelt auf Kuchen, Brot und bei Corona ist das Ganze explodiert, kann man wirklich sagen. Und seitdem ist es ein eigenständiges Geschäftsmodell und Frau und Schwager führen die Bäckerei weiter.
Mhm. Ja, kommen wir später noch ein bisschen drauf, sonst ist die Folge gleich zu Ende. gehen wir nochmal zurück zu deinem elterlichen Betrieb. Gibt's den denn noch? Also führt den jemand anders weiter oder ist es einfach, weil du zum anderen Betrieb wechseln musstest, wolltest, nicht weitergegangen?
Ja, das war auch ein Grund, wieso, dass ich nicht nach Hause wollte. Also mein Vater ist gesundheitlich angeschlagen und er hatte dann einen Pächter auf dem Betrieb und der hat das nicht ganz so betrieben, wie wir uns das vorgestellt haben, also ein bisschen runtergewirtschaftet das Ganze. Und das war dann auch ein Grund, wieso, dass ich nicht nach Hause bin. Ich war einfach damals noch zu jung vorher, als mein Vater krank wurde. Und ja, dann hat man das irgendwann zweckentfremdet und verkauft. Also es gibt's nicht mehr.
Wie lief denn deine Ausbildung in der Schweiz? Ich kann relativ gut sagen, wie sie in Deutschland läuft. Vielleicht kennst du auch die Geschichten aus dem deutschen Ausbildungssystem, weiß ich nicht. Aber wie läuft es denn in der Schweiz? Warst du zufrieden mit deiner Ausbildung oder gab es Dinge, die dich, sagen wir mal, gestört haben oder die du anders hättest machen wollen?
Ja, also natürlich, ich finde das Ausbildungssystem in der Schweiz gut. Also das geht 3 Jahre. 3 Jahre Lehre für Bäcker ist natürlich auch noch ein Teil Konditorei dabei. Einmal in der Woche Berufsschule, dann haben wir noch die überbetrieblichen Kurse. Das sind total 3, 4 Wochen, in denen man dann in der Schule ist und noch andere Techniken gelernt bekommt, die vielleicht im Betrieb nicht mehr so geschult werden. Also relativ intensiv, umfangreich. In unserem Betrieb war es eigentlich sehr gut. Da habe ich sehr viel gelernt, auch eine vielseitige Ausbildung bekommen. Aber natürlich, wenn man das jetzt sagt zur heutigen Zeit, oder ist ja auch schon ein Moment her, als ich in der Ausbildung war, gibt es sicher Sachen, die man verbessern müsste, hat man aber, weil ich nehme immer noch theoretische Prüfungen ab, von Lehrlingen, und da ist man natürlich schon viel weiter vom Wissen und ja, geht da eigentlich immer mit der Zeit, würde ich sagen. Also früher, ja, war es halt so mehr Hefe rein, vielleicht war das eine oder andere Backmittel noch Thematik in der Berufsschule. Sauerteig kam zu kurz als Beispiel, und das ist heute eigentlich relativ gut auf Kurs. Ich würde sagen, so wie man es machen sollte.
Wenn du die Schützlinge prüfst oder die Prüfung abnimmst, kommt es davor, dass einer quasi bei dir auf deiner Plattform Blut geleckt hat und dann zur Bäckerlehre übergesprungen ist und dich dann als Prüfer sitzen hat? Gab's das schon?
Ja, da konnte ich schönerweise natürlich sehr viele inspirieren, Bäcker zu lernen. Wenn mich die Leute nicht kennen und sie natürlich den Experten im Vorfeld mal googeln, wer ist das, dann ist der Respekt manchmal ein bisschen zu groß, sage ich mal. Wenn bei mir kommt natürlich einiges, wenn man meinen Namen im Internet eingibt. Aber sonst, ja, ich sag, die jungen Leute, die sind ja auch motiviert, die haben 3 Jahre dafür gearbeitet, und ich will ja niemanden strafen. Ich gehe ja dorthin, um zu schauen, was sie gelernt haben in dieser Zeit, und es funktioniert eigentlich relativ gut.
Schauen wir noch mal kurz auf die andere Seite. Deine Berufskollegen, vielleicht auch die Älteren eher, wie sehen die denn deinen Wandel vom in Anführungsstrichen richtigen Bäcker, vielleicht aus deren Sicht richtigen Bäcker hin zum YouTube-Bäcker, zum Videobäcker, zum vielleicht auch Hobbybäcker? Gibt's da Vorbehalte, oder hat sich das eigentlich jetzt über die Jahre gelegt, wenn es die überhaupt gab?
Am Anfang gab es die natürlich stärker, sage ich mal. Oder jetzt ist da ein Bäcker, der mischt da was in seiner kleinen Küchenmaschine rum, backt 1, 2 Brot im Haushaltsofen. Das kann ja nicht richtig sein und so weiter. Aber hat sich gelegt. Ich war jetzt gerade mit Bäckerkollegen in Istanbul 2, 3 Tage, und da war die Bewunderung eigentlich schon groß, wie das funktioniert, und haben auch Fragen gestellt, und sie finden das spannend, die finden auch, ja, sie lernen was teilweise. Natürlich werden sie es dann auf den Betrieb anpassen, aber durch meine Arbeit bin ich natürlich auch immer interessiert, neue Techniken zu lernen und auch zu zeigen auf YouTube, und das ist natürlich wie eine Schulung dann, sage ich mal, für die Bäcker, die im Tagesgeschäft sind und vielleicht so ein Video schauen. Und natürlich, sage mal, so Bastinage, Autolyse und so, das in den letzten Jahren stark verbreitet wurde, haben einige natürlich auch über YouTube gelernt, klar.
Ja, Stichwort Ausbildung. Gehen wir mal ganz ans Ende. Du hast, ich glaube, im letzten Jahr warst, du kannst mich gern korrigieren, die Ausbildung zum oder die Weiterbildung zum Brotsommelier gemacht in Weinheim. Wie kam es denn dazu? Was war da dein Anreiz, deine Motivation?
Stimmt,
Das
das
ist
habe
das
ich noch
Wort.
gar nicht erwähnt. Ja, ich darf mich auch Brotsommelier nennen, seit 2 Jahren schon, genau. Der Anreiz war eigentlich, mir ist aufgefallen, dass wenn man Brot isst, wenn man so ein Brot backt und dann fragt man, hey, wie schmeckt dir das? Dann gibt es nur 2 Worte, entweder gut oder nicht gut, oder schmeckt nicht. Und Brot hat ja eigentlich so viel mehr zu bieten von der Aromatik. Und ich habe das immer beim Wein so ein bisschen wirklich cool gefunden, diese Weinsprache. Wir müssen vielleicht nicht gleich so übertreiben wie die Weinfritze, aber ein paar Wörter mehr und so dem Brot eine Sprache zu verleihen, das war eigentlich mein Anreiz, diese Ausbildung zu machen. Dann zum zweiten natürlich mal in Deutschland eine Ausbildung zu machen, um zu sehen, Ja, wie läuft das dann dort? Das ist ein anderer Markt, ist zehnmal größer als die Schweiz, gibt viel mehr Bäckereien. Als Schweizer hatte man natürlich auch, sag ich mal, Vorurteile, oder? Also gibt es nur noch Ketten, muss billig sein, Aufbackbrötchen und so weiter. Da wurde ich aber wirklich eines Besseren belehrt. Klar gibt es das in Deutschland, das muss ich dir nicht erzählen, aber es gibt auch ganz gute Bäcker, die ich kennenlernen durfte auf meinem Weg. Und das, ja, war ich positiv angetan.
Nutzt du denn den Titel für die Kommunikation nach außen oder ist das eher ein Titel, den du, sag mal, unter Kollegen nutzt? Also bringt es dir jetzt was auf deinem YouTube-Kanal zum Beispiel, wenn da Brotsommelier steht oder bringst du damit nach außen, versuchst du damit irgendwie Marketing zu machen oder falls ja, hilft es?
Weinheim würde sagen, ich mache viel zu wenig. Natürlich, ist klar, nein, ich nutze den Titel wirklich nicht groß. Klar, eben, man ist schnell im Gespräch, wenn man sagt, man ist noch Brotsommelier, aber das steht jetzt nirgends in der Signatur bei mir oder auf YouTube, dass ich jetzt meinen YouTube-Kanal umbenenne. Da gibt es andere, die das schon machen, natürlich auch berechtigt, wenn man den Titel hat. Für mich war es wirklich eine Ausbildung für mich und einiges zu lernen natürlich, ja, mehr persönliche Aspekte.
Ja, gehen wir mal ins Jahr 2015. Da hast du deinen YouTube-Kanal gegründet. Wie kam es denn dazu? Was war deine Intention? Damals hast du vermutlich auch noch als Bäcker, in Anführungsstrichen, als richtiger Bäcker gearbeitet in der Produktion, oder?
Genau. Also damals habe ich die Bäckerei quasi geführt mit meiner Frau und meinem Schwager. Und wir hatten diese Motivtorten, diese mehrstöckigen Torten, die aufeinander getürmt sind oder waren. Und das ist halt so, dass dieser Trend so von England, Amerika rüberkam langsam, auch im Hobbybereich war das Ganze stark verbreitet. Und natürlich die Kundschaft hat sich dadurch auch interessiert für diese Torten. Die haben wir angefangen zu machen, dann hieß es immer, ja, Marcel, diese Torten sind so teuer, geht auch nur halb so groß, dann wird es ja halb so teuer. Und dann wollte ich eigentlich zeigen, ja, die Transparenz dahinter, dass das halt wahnsinnig viel Arbeit ist. Und egal, ob man die jetzt ein bisschen größer oder kleiner macht, die Arbeit bleibt immer. Und das hat sich dann irgendwie relativ schnell in eine Backsendung, ja, gewandelt, sage ich mal, dass die Leute eigentlich Tipps wollten vom Bäcker, vom Konditor damals noch mehr, wie sie das zu Hause nachbacken können. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, gibt's so auch noch nicht, dass eigentlich ein Profi zur, ja, sag ich mal, zur privaten Zielgruppe spricht in diesem Bereich. Und dann habe ich eigentlich gestartet und eben, wie du hörst, habe ich das auch versucht auf Hochdeutsch zu machen, immer noch nicht akzentfrei, aber das bringe ich wahrscheinlich auch nicht weg. Und ja, genau, dass mich natürlich mehr Leute oder mehr Zuschauer verstehen, habe ich das dann so angefangen und seitdem läuft das und eigentlich zu Beginn schon immer geschaut, was wollen die Leute? Und das ist ja super einfach mit den Kommentaren. Marcel, mach mal das, mach mal jenes. Wie ist denn das mit Brot? Und dann habe ich eigentlich immer Videos gemacht, ja, die Zuschauer wollten.
Wie ließ sich das denn vereinbaren mit deiner Zeit? Ich kann mir vorstellen, du warst voll eingebunden in die Produktion und hast dann noch YouTube-Videos gedreht, von denen ich selber weiß, dass die relativ aufwendig sein können, wenn man es gut macht. Wie hat das funktioniert? Du hast ja damals sicherlich mehr oder weniger allein daran gewerkelt.
Genau. Ja, wirklich, anfangs war es so, ich habe einfach einen Stativkamera aufgestellt und so eine Bestellung, Tortenbestellung mitgefilmt, zu Hause dann geschnitten, darüber gesprochen, auf YouTube geladen und dann hat das Ganze ein bisschen Fahrt aufgenommen. Aber das war natürlich vor allem in der Freizeit und in dieser Zeit habe ich eigentlich auch nichts anderes gemacht als eigentlich gearbeitet, kann man sagen. Und unser Sohn war noch sehr klein, also da war Familie und Arbeit viel mehr gab es da nicht.
Gibt's den ersten Film auf deinem YouTube-Kanal noch?
Den gibt's noch, genau. Kann man sich anschauen, da habe ich nichts runtergenommen. Ich persönlich kann ihn selber nicht mehr schauen, denn ich denke, dann müsste ich ins Sauerstoffzelt, so wie ich dort gesprochen habe. Das ist natürlich Welten dazwischen, wie es heute ist, aber das ist auch Learning by Doing.
Ja, das kenne ich auch. Meine ersten Filme, wenn man sie überhaupt so nennen möchte, waren auch gruselig. Und ein bisschen gesteigert habe ich mich aber natürlich nicht in der Dimension, also allein in der Stückzahl, die man jetzt auf deinem YouTube-Kanal finden kann. Wie viele Videos sind es denn insgesamt? Weißt du das?
Ja, also wir haben ja noch eine Backschule, die Back Academy mit Online-Kursen. Also mittlerweile werden das schon 2.500-3.000 Videos sein, die wir abgedreht haben. Online sind es, glaube ich, 1.500 auf YouTube alleine.
Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Du postest, glaube ich, dreimal die Woche neue Rezepte, dann auch immer in Videoform?
Immer in Videoform, genau, auf YouTube. Das ist immer noch die Hauptplattform, für mich auch die wichtigste. Du weißt ja selber, Instagram, TikTok und so weiter, die Hochformate, die Reels, wie man sie dort nennt, werden immer wichtiger. Ich komme aber auf dem sogenannten Longform-Content, eben Querformat noch auf YouTube. Und ich finde das eigentlich eine schlechte Entwicklung. Klar gibt es solche, die sehr erfolgreich haben, auch in unserem Bereich. Da gibt es ja noch Kollegen. Mhm. Aber ich finde, meine Stärke ist ja eben als Profi, in Anführungs- und Schlusszeichen, das Ganze gut zu erklären und auch zu begründen, warum ich die Schritte eben so mache, wie ich sie mache. Und da ist halt einfach ein 10-Minuten-Video einfacher als 60, 90 Sekunden, was da sehr schwierig wird und auch vom Schnitt her sehr schnell ist. Und zusätzlich, das darf man nicht vergessen, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, nebst Google, die gehören ja zusammen. Mhm. Und wenn jetzt jemand Sauerteig eingibt und ein Video von mir kommt, dann kommt das immer wieder. Bei den anderen Plattformen verschwindet das halt irgendwo im Feed dann. Und darum finde ich YouTube plus zusätzlich den Rezepteblog immer noch sehr wichtig für uns.
Wie ist denn da die Nachfrage der Nutzer? Das, was neu kommt, wird stärker geklickt und ebbt dann irgendwann ab? Oder sind auch alte Videos immer noch ganz oben dran, was die Userzahlen angeht?
Ja, also natürlich gibt es solche, die dann irgendwann verschwinden, weil die Nachfrage nicht so groß ist. Aber wenn ich es natürlich wüsste, würde ich nur so Videos machen, bei denen die Nachfrage groß ist. Aber das sagt ja natürlich niemand im Vorfeld. Dann gibt's so eben, wie züchte ich einen Sauerteig oder so Evergreens, wie arbeite ich einen Teig auf, Fehler beim Einschneiden und so weiter. Die laufen eigentlich immer. Oder natürlich saisonale Geschichten, Kürbisbrot, Panettone im Winter und so weiter. Es kommt immer wieder, da ist sicher auch die Suchfunktion gut bei YouTube. Es gibt ein bisschen beides.
Mhm. Jetzt komme ich eigentlich schon zur Frage, die ich gegen Ende stellen wollte. Jetzt stelle ich sie mittendrin, weil es gerade gut passt. Du hast ja gerade schon angesprochen, ne? Die neuen Formate, also Hochformat, TikTok, Instagram, das kommt immer mehr. Und da gibt es auch einige Influencer, die sich auch ums Brotbacken kümmern. Siehst du da die Zukunft, also egal, ob du sie magst oder nicht, wird das sozusagen YouTube den Rang ablaufen, was den Nachwuchs angeht, der ja auch irgendwann vielleicht anfängt, Brot zu backen? Oder wird es so sein, dass die, weiß nicht, vielleicht 14- bis 16-, 17-Jährigen erstmal bei TikTok und Instagram sind und dann, wenn sie älter werden, dann doch auf YouTube und auf etablierte Blogs wechseln, weil sie dann doch mehr wissen wollen als nur diese 60 Sekunden Videoschnipsel?
Schwierig zu sagen, schwierige Frage. Das diskutieren wir auch viel. Vielleicht gibt's ja bis dahin wieder was ganz anderes, eine neue Plattform, irgendetwas Neues, wo man sein muss. Aber aktuell kümmern wir uns um die aktuellen Formate, also eben der Shortform-Content sicher schlechter als im Longform, weil wir wissen, dass das wichtig ist. Ich sehe aber langsam so ein bisschen eine Ablösung zu kurzeren, knackigeren Formaten. Die Entwicklung finde ich nicht unbedingt gut, aber eben wie du sagst, im Endeffekt ist es auch was Wirtschaftliches und da machen wir mit, um natürlich immer am Ball zu bleiben, absolut. Mhm. Das Format ändert sich vielleicht, aber quasi die Person dahinter und die Inhalte sind ja immer noch von mir. Also auch KI werde ich gefragt, du wirst du da Angst haben, dass die Rezepte nur noch ChatGPT und so weiter sind. Ich glaube, die Persönlichkeit, je mehr da computergenerierte Sachen kommen oder künstliche Intelligenz, desto wichtiger wird auch wieder die Persönlichkeit. Und darum, aktuell habe ich da noch keine Angst.
Ja, das sehe ich ähnlich. Jetzt hast du schon mehrfach wir gesagt. Es ist natürlich klar, jeder, der die Videos sieht, weiß erkennt, dass du das nicht alles alleine machen kannst, schon aus Zeitgründen nicht. Du hast ein Team hinter dir, ich durfte es schon kennenlernen, in Teilen zumindest. Vielleicht magst du da ein bisschen zu erzählen, wie läuft das ab? Also du stehst da in deiner Küche und wirst gefilmt, aber was ist denn da für ein Voraufwand und ein Nachaufwand nötig, bis das Video dann wirklich online ist?
Also wir sind ja mittlerweile ein Unternehmen. Ich finde immer nur von mir zu sprechen, das finde ich ein bisschen abgehoben manchmal, weil es wirklich nicht stimmt. Es sind 7 Leute, die da mitarbeiten im Hintergrund. Wir haben ja auch noch einen Online-Shop, dann die Backschule, Videografen, Marketing, dann eben Koordination, Administration. Da gibt's viele Dinge, die erledigt werden müssen, damit ich vor der Kamera stehen darf und eigentlich das machen, was ich am liebsten mache, und zwar backen. Natürlich auch ein Luxus, dass ich mir das so aufbauen konnte und eigentlich für alle anderen Dinge, die ich nicht gerne mache, Leute habe, die das auch besser machen als ich. Und ja, was man sicher noch unterscheiden muss, es ist wirklich ein Geschäftsmodell, sag ich mal, eben in dem, dass wir uns finanzieren, denn bei 7 Leuten muss man auch Gehälter zahlen, mit Shop, mit Buchverkäufen, mit Online-Backschule, mit Backkurse. Das, was man auf YouTube sieht, da verdienen wir eigentlich fast nichts. Klar gibt es eine Werbeeinspielung vorher, aber das ist Peanuts. Da könnte man vielleicht ein halbes Gehalt bezahlen, jetzt mit meinen Aufrufzahlen. Also wir sind da auf anderen Pfeilern, stehen wir, damit das Ganze funktioniert.
Ja, ich vermute mal, dass die Videos, die zum Beispiel diese Woche erscheinen, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ja nicht spontan entstanden sind. Also du wirst dir nicht Montag denken, das machen wir dann morgen oder übermorgen als Video. Ich kann ja aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war ja nun schon in deinen Räumlichkeiten, da hing eine lange Liste mit vielen Farben und Terminen. Das heißt, die Themen werden schon vorab von dir und deinem Team besprochen und einigermaßen zeitlich geplant über die Monate und das Jahr, oder?
Absolut, absolut. Das ist sehr wichtig. Das ist auch ein großer Luxus, dass man so vorarbeiten kann, oder? Das ist in der Bäckerei manchmal schwieriger. Aber die Videos kann man natürlich voraufzeichnen und dann zur gegebenen Zeit veröffentlichen. Wir versuchen immer einiges eben, und dann besprechen wir, okay, mal das, mal das. Das wird oft gefragt. Dann kann es sein, dass mal wirklich ein Hit dabei ist, aber mal interessiert es auch wieder niemanden. Ich versuche immer so 2-3 Monate wirklich vorproduziert zu haben, gelingt aber selten. Wie vorhin erwähnt, war ich gerade in Istanbul, dann war wieder ein Shooting fürs Buch und so weiter und so fort. Da gibt's halt wirklich dann von diesem, ja, vorgezeichneten Videos, von diesen Vorarbeiten halt wieder Zeiten, in dem das hier die Reserve etwas schrumpft und man dann wieder mehr produzieren muss. Aber wir sind schon immer gut vorbereitet, ja.
Und die ganzen Schnittarbeiten macht eine Kollegin, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Genau. Das heißt, ihr nehmt mehr oder weniger im Querformat auf für YouTube, das ist das Hauptformat, hast du ja schon erzählt, und dann wird sozusagen daraus alles andere geschnitten.
Genau, das ist eigentlich so, wie wir arbeiten. Wir nehmen das auf, der Videografe schneidet das Ganze, macht auch so kleine Teaser für die anderen Kanäle, im Instagram und so weiter. Facebook, auch gleich Bilder, die wir dann veröffentlichen, Anzeigebilder und so weiter und so fort. Dann wird das Ganze auch noch geprüft von also immer von mir persönlich noch das Video, bevor eins rausgeht, schaue ich mir das selber an, wie ist es geschnitten, was würde ich anders machen. Und dann auch noch vom Team, dann wird das Rezept geschrieben, auf den Blog geladen und zurzeit dann veröffentlicht. Und eben diese Planung Social Media macht dann auch wieder jemand aus dem Team. Und so funktioniert das gut, obwohl wir jetzt gerade dran sind und das ein bisschen hinterfragen, ob wir aus dem Querformat auch gleich die Shorts und Reels und wie sie alle heißen veröffentlichen sollen oder ob das separate Inhalte sind. Da spielen wir jetzt gerade ein bisschen rum und probieren uns aus.
Ja, Kundenfeedback hast du schon angesprochen, ist sehr wichtig. Das heißt, du backst gern auch nach den Wünschen deiner Zuschauer. Wie kann man das einfangen? Also das eine sind natürlich die Kommentare, die irgendwie ausgewertet werden können, aber gibt's noch andere Möglichkeiten, das, den Kundenwillen einzufangen?
Ja, also natürlich eben Kommentare, dann bekommen wir natürlich jede Menge E-Mails, die man sonst nirgends sieht, außer bei uns im Postfach natürlich. Zusätzlich ist es eben jetzt, sage ich mal, so mit Instagram, mit den Stories auch relativ einfach, irgendwas abzufragen oder hey, wollt ihr lieber das oder wie gefällt euch das? Dann schreiben die Leute das natürlich. Oder manchmal frage ich auch gar nicht und mache einfach, was ich gerne gerade Lust habe oder Mail, das weg muss oder sonst irgendetwas und dann mache ich das. Das ist ja auch was Schönes, das ich mir gerne rausnehme.
Ja, kommen wir mal zum Thema Brot wieder zurück. Jetzt waren wir sehr im Social-Media-Bereich unterwegs.
Genau, ja.
Was mir auffällt, generell in der Schweiz, aber auch in deinen Videos, es gibt sehr, sehr viele, ich nenne sie mal helle Brote, also Weizen, Dinkel, Brote, wenig Vollkorn und Roggen sowieso kaum. Liegt das wirklich an der Schweiz? Ist das einfach deine Präferenz oder ist das generell der Trend, den du siehst und damit bedienst?
Ja, die Schweiz ist sicher mehr ein Weizen- und Dinkelland. Roggen haben wir vielleicht das Walliser Roggenbrot und das, ja. Ich weiß, aber das ist dann wirklich eher ein Wurfgeschoss, wenn man das so nennen darf. Also das ist sehr bekannt, sehr beliebt, aber da seid ihr natürlich mit den Roggenbroten und Roggenmischbroten natürlich vielseitiger unterwegs. Ja, das ist sicher ja geografisch geschuldet. Zusätzlich versuche ich natürlich schon auch Vollkornbrote zu zeigen oder wo ich ein Fan bin, mindestens 10-15% Vollkorn auch bei hellen Broten beizugeben. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass das natürlich eher so schweiztypisch ist. Was bei uns natürlich auch das Ruchmehl, mit dem haben wir auch zusammengebacken, das wird auch oft eingesetzt. Ja, das sind diese Kulturen, diese Brote und ja, so arbeiten wir, so mögen das die Kunden und darum zeige ich das auch so.
Mhm. Komme ich doch nochmal zum Kundenfeedback zurück, weil ich das aus eigener Erfahrung kenne. Also du hast ja schon gesagt, ihr kriegt auch E-Mails. Wie gehst du, wie geht ihr damit um, wenn Fragen kommen, die im Zweifel auch schon irgendwo beantwortet sind in einer FAQ oder in einem Video? Seid ihr dann so nett, wie ich es auch ganz lange war, jede einzelne E-Mail zu beantworten und die Antwort da reinzuschreiben? Oder gibt's auch wirklich E-Mails, wo ihr dann auch mal sagt, nee, also das haben wir jetzt schon so oft erklärt, dann steht eindeutig irgendwo da, lassen wir jetzt die Finger von.
Also was ich mache auch persönlich, ist jeden Tag die Kommentare checken. Da nehme ich mir wirklich eine halbe Stunde raus auf jeder Plattform, beantworte auch das eine oder andere. Geht nicht alles, oder sonst würde ich den ganzen Tag nur das Gleiche machen und wenn man einen Kommentar beantwortet hat und der dritte Kommentar unten fragt nochmal das Gleiche, das schreibe ich dann nicht nochmal das Gleiche rein. Und bei den E-Mails ist so, wenn es wirklich zugehörig ist zu einem Kurs, also zu einem Online-Kurs, der kostenpflichtig ist, dann wird natürlich alles beantwortet, klar. Aber bei den E-Mails können wir einfach nicht mehr alles beantworten. Da kommen hunderte Mails jeden Tag. Im dümmsten Fall ist es wirklich so, dass jemand ein Video gesehen hat und möchte dann irgendwie eine Bäckerei bauen und hat da 4 A-Seiten Fragen. Das geht nicht. Das können wir uns nicht rausnehmen, da eben wirklich so Antwort zu geben im Endeffekt. Ja. Ich nehme an, das wird bei dir ähnlich sein, dass das einfach die Ressourcen übersteigt.
Ja, oder? Allerdings, genau. Seit Corona habe ich aufgehört, auf jede E-Mail zu antworten. Also ich schaue dann wirklich sehr genau, ist es eine Frage, die ich noch nicht beantwortet habe oder so speziell im Einzelfall, dass ich antworten möchte, oder ist es eine Frage, die eh irgendwo schon beantwortet ist im Blog und man da ein bisschen Rechercheaufwand treiben muss, um die Antwort zu finden.
Genau. Das finde ich auch. Viele machen sich's einfach, oder? Klar, das machen die vielleicht nicht mal bewusst, vielleicht auch unbewusst, einfach mal sowas zu fragen, aber wenn man da vielleicht kurz FAQs oder sonst einfach das nochmal in Google eingibt, dann kommt die Antwort automatisch. Also ja.
Ja, ich habe noch ein paar Themen hier auf meinem Gedankenzettel stehen, und zwar zum einen der Trend zur Schnellbäckerei. Also ich beobachte jetzt seit einigen Jahren, in den letzten Monaten noch stärker, eben auch seit ich wieder bei Instagram bin, dass es immer mehr Kanäle, immer mehr Videos gibt, in denen sehr schnell gebacken wird. Also alles zusammenmischen, kurz warten, ab in den Ofen. Es wird sehr kurz vermittelt, zu kurz aus meiner Sicht, wie Brotbacken funktioniert. Und das scheint aber anzukommen. Also wenn man sich da Followerzahlen und Klickzahlen anschaut, dann ist das offenbar das, was zieht. Wie siehst du das? Also ich habe dich ja kennengelernt als wirklich auch in meiner Hinsicht guter Bäcker, der schon viel Fachwissen hat und auch, wie du am Anfang schon beschrieben hast, gutes Brot wertschätzt. Und gleichzeitig bist du ja schon auch in dem wirtschaftlichen Zwang, dein Publikum zu bedienen. Und das besteht ja nicht nur aus Leuten, die Langzeitführung machen wollen, sondern schon auch aus Menschen, die irgendwas Schnelles gebacken haben wollen. Also da ist so ein Spagat, den ich da sehe, den man eingehen muss. Wie kommst du damit zurecht?
Ja, ist natürlich schwierig, oder? Natürlich will man die Zielgruppe, die Zuschauer mitnehmen, die möchten immer mehr oder immer besser backen, immer vertiefter, immer fortschrittlicher. Dann hat man auf der anderen Seite natürlich die Einsteiger, und das kann ich auch offen zugeben, also so Einsteigerrezepte oder das 3-Stunden-Brot, das ich mal gemacht habe und auch so erklärt habe, hey, wenn es mal schnell gehen muss, dann ein bisschen Malz oder Sauerteig und so weiter. Das sind die von den Klicks her die erfolgreichsten Videos natürlich. Mhm. Schnell, gut, ohne Aufwand. Das sind natürlich auch irgendwelche Sachen, die natürlich triggern. Und da klickt man eher drauf. Also wenn man sagt, du jetzt hier musst du 4 Tage lang um den Teig tanzen, damit du ein Brot hast. Das ist natürlich klar. Aber ich sehe das auch ein bisschen problematisch. Irgendwo muss man den Spagat finden, oder? Trotzdem haben wir irgendwie alle die Berechtigung natürlich da zu sein, oder? Und der Markt ist ja eigentlich groß genug und die Zuschauer können dann entscheiden, bei wem sie sich was abschauen. Ich denke auch, dass viele Zuschauer natürlich vielen Orten das Ganze abschauen, und ist ja bei uns auch so, Lutz, im Endeffekt wollen wir gutes Brot backen, aber die Ansätze dorthin, die könnten, glaube ich, unterschiedlicher nicht sein, oder wie wir das Vorgehen haben, und trotzdem gibt's am Ende ein gutes Brot, und ja, das funktioniert, aber wahrscheinlich sind deine Zuschauer, die sagen, du, der Marcel, der macht das da ganz einfach, zu viel mit Gefühl, zu wenig definierte Parameter, wie vielleicht die Leute bei mir sagen, oh, beim Lutz dann mit der Feingrammwaage und so, das ist mir dann schon wieder zu tief, zu starr. Ich glaube, das geht auseinander, und da dürfen die Leute selber entscheiden, wen sie besser finden, oder vielleicht finden sie auch beide gut, ich weiß es nicht.
Ja, also was meine User angeht, glaube ich eher Letzteres. Also ich höre das schon ganz oft. Ne? Ich habe ja nur nicht so viele Videos im Netz, um mal ein paar Handgriffe zu zeigen. Die wandern dann schon zu dir und kommen dann im Zweifel wieder zurück, wenn es um genaue Rezepturen geht oder um wirklich tiefes Hintergrundwissen. Ne? Also das ist, glaube ich, gar keine Konkurrenz, sondern das ergänzt sich ganz gut.
Aber darf ich mal die Frage zurückgeben, wie ist es denn bei dir? Oder du bist jetzt auch auf Instagram, machst da auch einiges, bist aktiv. Und wie ist es bei dir? Siehst du da eine Lücke? Gehst du da rein? Oder was ist dein Ziel?
Also das Ziel bei mir, das habe ich mir vorhin schon gedacht, als du gesagt hast, jetzt wir gucken, was die Leute wollen. Bei mir steht ganz oben, was möchte ich? Das klingt jetzt erstmal egoistisch, aber ich kann nur das mit Freude, ich kann nur mit Freude arbeiten, wenn ich irgendwie da einen Sinn sehe. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit ganz schnelle Rezepte backen müsste oder weil 90% der E-Mail-Schreiber sagen, ich möchte gern, ich weiß nicht, eine Torte von dir, würde ich einfach nicht machen, weil ich weiß, das reizt mich nicht. Also ich kann nur das machen, was mich reizt, und das ist in dem Falle bei mir schon eher das tiefere Fachwissen, also viel zu recherchieren, viele Experimente zu machen, Fragen zu beantworten, die vorher noch keiner beantwortet hat oder die vielleicht schon vor 100 Jahren beantwortet wurden, aber jetzt verschütt gegangen sind. Also da merke ich, da zieht's mich hin. Und gleichzeitig sehe ich aber auch, was da so um mich herum passiert. Ne? Deshalb kam eben auch gerade die Frage zum Trend der Schnellbäckerei. Und ich finde es einfach schade, dass dann vor allem die jungen Leute gar nicht mehr merken, was da in der Welt, die wir jetzt die letzten 10, 15 Jahre so aufgebaut haben, passiert, weil die fahren dran vorbei. Ne? Das ist irgendwie eine große Mauer und was dahinter steht, sehen sie gar nicht, weil sie dann eben auf TikTok oder Instagram unterwegs sind, wo ihnen ganz andere Sachen geboten werden, aber vielleicht nicht die, von denen ich meine, dass das ein gutes Brot werden könnte. Und da bin ich eben auch seit ein, zwei Jahren jetzt so ein bisschen im Spagat, bediene ich jetzt diese Plattform und zwar so, dass ich mein eigenes Ansinnen nicht verrate, wirklich tiefgehende Informationen zu vermitteln und andererseits aber trotzdem die Leute zu erreichen. Und da bin ich immer noch am Experimentieren, deshalb habe ich mit Instagram angefangen, mag aber auch den Aufwand nicht treiben, jetzt jeden Tag oder alle drei Tage oder alle fünf Tage ein Video rauszuhauen mit irgendwas, weil ich einfach auch nicht die Infrastruktur habe, die du jetzt zum Beispiel hast mit deinem Team. Ne? Mhm. Das funktioniert nicht. Also ich versuche schon auch stärker die jungen Leute zu erreichen, um zu zeigen, wie gutes Brotbacken auch funktionieren kann. Und deshalb gibt es ja dieses Jahr auch zwei Einsteigerbücher. Das ist sozusagen die erste Antwort auf mein Suchen darauf. Mhm. Und ich will mal schauen, ob ich da eine andere Sprache finde oder einen anderen Zugang zu Menschen, die im Moment noch nicht bei mir sind. Aber ja, es ist schwierig. Also ich, um es kurz zu machen, ich kann einfach nicht das tun, was andere wollen, solange ich nicht das Gleiche will.
Und das ist bei mir absolut auch so. Also wir bekommen ja so viele Anfragen, mach mal das oder mach mal Werbung für das und so. Ich denke, man muss sich immer treu bleiben und die Werte nicht verlieren. Ich bekomme auch so viele Anfragen, koch doch mal was oder mach mal Pasta oder dies, das. Dann sage ich, nee, mein Ding ist Backen. Ich wüsste natürlich, dass man mehr Leute erreicht, wenn man auch noch kocht. Da gibt's viele Beispiele. Oder kochen müssen alle irgendwann oder spätestens essen. Brot backen oder backen allgemein, das ist einfach ein Hobby und das muss eigentlich niemand. Und das ist wirklich ein Hobby und von dem her glaube ich schon, dass ich da eine Berechtigung habe. Ich will mich auch nicht verstellen und eben nur so schnelle Rezepte, die ziehen würden, drei Zutaten und am besten noch mit Käse überbacken, das sieht dann gut aus und schnelle Schnitte. Das ist auch nicht das, was ich machen will. Aber ich verstehe natürlich genau, was du meinst. Wir haben das auch lange immer diskutiert. Wir müssen jünger werden, Jüngeren abholen. Und irgendwann habe ich gesagt, nein, wir machen das nicht mehr. Weil erstens bin ich auch bereits 40 Jahre alt oder wollen mich jetzt die 18-Jährigen sehen. Und vor allem kommt ja vor allem das Backen kommt irgendwie später. Ich glaube, das kommt so ab 30, wenn es überhaupt mal kommt. Und auf YouTube die schnellst wachsende Zielgruppe bei mir ist Ü65, oder? Also da merkt man schon, dass auch, sag ich mal, die älteren Leute die Zugänge zu diesen Medien finden. Und natürlich, ich glaube nicht, dass jetzt jemand, der 65 ist, so ein schnell geschnittenes Video sehen will, das mir manchmal auch schon Mühe bereitet, dem zu folgen, was die dort machen, oder?
Ja, genau. Und was bei mir noch dazu kommt, ich, also ich mag mich ungern nach Zielgruppen richten. Das ist immer auch die Frage gewesen, als wir den Blog neu gemacht haben, vor, weiß gar nicht mehr, zwei Jahren oder so. Was ist denn deine Zielgruppe? War mir bis dahin völlig egal. Ne? Also ich hab einfach das gebacken und das rausgeworfen an Wissen, was mir wichtig war, was mich interessiert hat und war froh, dass es auch andere interessiert. Das ist immer noch so. Also ich habe so eine leichte Allergie gegen alles, was Marketing heißt, kann mich da natürlich aber auch nicht ganz von frei machen, weil ich ja davon leben will und leben muss. Und genauso ist es bei dir vielleicht sogar noch ein bisschen krasser, weil du einfach so ein großes Team im Hintergrund hast, den du ja auch irgendwie verpflichtet bist, die müssen den Lohn bekommen und so weiter. Das muss ja alles irgendwie refinanziert werden. Und das sieht man als Außenstehender selten, was da einfach für ein finanzieller Apparat dahinter steht. Bei dir noch stärker als bei mir, aber bei mir eben auch schon. Und da kann eben auch nicht alles kostenlos sein. Und wenn es kostenlos ist, dann ja muss man als Hobbybäcker in dem Fall mit anderen Dingen leben, mit Werbung oder mit mit Büchern, die man sich kaufen soll.
Ja, natürlich. Also das höre ich auch immer wieder, wenn irgendwelche Kritik kommt. Ich habe wirklich eine sehr nette Zuschauerschaft, aber zwischendurch kommt Kritik, das ist natürlich gut, wenn die konstruktiv ist, dann nehme ich das gerne an, aber wenn sie sagt, ein bisschen viel Werbung auf deinem Kanal, denke ich immer, ja, guck, wenn du irgendwo eine Zeitung online lesen möchtest, ist heutzutage überall diese Paywall oder sonst Gratis-Zeitung ist voll mit Werbung. Mhm. Bei mir bekommst du natürlich auch eigene Produkte von mir vorgeschlagen, aber das ist werbefrei und kostenlos, das Ganze. Dann möchte ich mal ihre 1000 Rezepte sehen, wo die sind im Netz. Also bevor man jetzt da sagen kann, okay, das ist viel Werbung. Und Werbung ist ja so, schaust dir an oder schaust dir nicht an, aber das ist ein anderes Thema. Und ich denke, ich glaube, das müssen wir gar nicht vertiefen. Ich glaube, wir gehen zurück zum Backen.
Ja, genau. Ein
bisschen abgeschweift.
Ja, das Backen. Was sagt denn deine Familie dazu? Du bist 2015 mit Familie und Backen voll ausgelastet gewesen. Wie sieht es denn heute aus? Ist es noch ungefähr gleich verteilt oder arbeitest du immer noch mehr, als du Zeit hast für die Familie?
Also das Schöne ist, du warst ja bei mir, ich mache das Ganze von zu Hause aus, das ist auch so historisch gewachsen, also ich sehe die Familie natürlich täglich sehen und intensive Zeit haben ist natürlich nicht das Gleiche, aber die Familie ist mir nach wie vor wichtig, Zeit zu verbringen, aber ich bin schon eine, der ein hohes Arbeitspensum auch hat, natürlich, aber mir ist beides sehr, sehr wichtig. Und Sohnemann sieht jetzt so aus, er ist jetzt 11 Jahre, dass er vielleicht mal Bäcker werden möchte und so. Mhm. Also ich glaube, da machen wir schon einiges richtig. Mal schauen, da kann noch viel ändern. Influencer ist natürlich auch immer ein großes Thema, was früher der Polizist und der Feuerwehrmann war, ist heute irgendwie was mit den Online-Medien zu machen. Aber wir werden sehen, er hat noch ein bisschen Zeit.
Ja, hat denn dein Tun Einfluss auf die Bäckerei deiner Frau oder andersherum? Also gibt's da eine Wechselwirkung oder ist das wirklich beides strikt voneinander getrennt?
Ja, sicher, es sind super Synergien, denn wie so ein TV-Koch haben wir halt eine Bäckerei im Hintergrund, die haben meistens ein Restaurant. Wenn die Bäckerei oder die Bäcker Feierabend haben, kann ich dort Kurse geben. Also es ist eigentlich eine schöne, runde Sache. Es kommen auch natürlich Zuschauer teilweise vorbei, wenn sie auf der Durchfahrt sind und gehen in die Bäckerei rein. Das ist eigentlich schon noch spannend, wie das Ganze so zusammen funktioniert. Ja, ist eigentlich eine schöne Entwicklung.
Und erwarten dann deine Zuschauer, / vielleicht auch deine Fans, dass das, was du auf YouTube backst, dann auch in der Bäckerei liegt? Gibt's das? Oder ist schon klar, dass
das
die Bäckerei...
Das haben wir auch teilweise gemacht, aber du weißt selber, du hast selber auch eine Bäckerei betrieben. Wenn ich ein Brot zu Hause backe, dann zum nächsten gehe, ist das was anderes, das Ganze in eine Bäckerei zu integrieren. Das Ganze mal 20, 30 hoch zu skalieren, da kommen andere Probleme. Da müssen die Mitarbeiter Bescheid wissen, dann Hygienevorschriften mit Zutatenliste, die Verkäuferin muss Bescheid wissen und. Das ist ein Rattenschwanz. Also das kann man nicht so schnell umsetzen, wie ich jetzt YouTube-Videos raushaue. Aber wir haben das auch schon gemacht. Das muss aber auch nicht heißen, dass ein erfolgreiches Video auf YouTube dann der Bestseller in der Bäckerei ist. Eigentlich ist das umgekehrt der Fall. Und diese Rezepte, die sehr, sehr gut angekommen sind von den Aufrufen, wurden am wenigsten gekauft und dann wieder ausgewechselt. Das ist manchmal interessant.
Nun ist die Bäckerei ja auch nicht, sagen wir mal, in einem Größenumfeld, wie das dein YouTube-Kanal ist mit hunderttausenden Followern, sondern habe ich zumindest so wahrgenommen, ist eine relativ kleine Stadt, zumindest an der Straße, an der die Bäckerei liegt. Insofern ist es wahrscheinlich wirklich nicht zu vergleichen, ne? Wer da kaufen würde.
Nein, also gut, Zins ist sogar ein Dorf, 4000 Einwohner mit den umgelegenen Ortschaften. Wir leben da vom Durchgangsverkehr, im Zug haben wir noch eine Filiale, aber das ist natürlich in der Schweiz auch alles viel, viel kleiner, wenn man die Bäckereien vergleicht. Oder wenn wir sagen, okay, wir haben einen, vielleicht noch einen zweiten Standort, ist das jetzt in der Schweiz schon eigentlich das Normale, sage ich mal. In Deutschland, ja, 8, 9 Standorte ist klein, oder? Es ist auch, sage ich mal, von der Kundschaft in der Bäckerei, die schätzen natürlich auch das Hochwertige, die Qualität, glaube ich, teilweise noch ein bisschen mehr als in Deutschland. Es gibt sicher sehr informierte Kunden, da gibt es auch gute Beispiele in Deutschland, die das gut machen und die auch Erfolg haben, aber das dürfte sicher noch ein bisschen mehr passieren.
Mhm. Ja, zwei Fragen habe ich noch auf Lager und eine geht nochmal zurück zum Chef eines Teams und dazu, dass du ja eine relativ große Followerschaft hast und viele Videos produzierst. Entsteht da auch mal so eine Art Druck, dass du denkst, Mensch, jetzt ich kann mir jetzt eigentlich keine Pause leisten, auch wenn ich es vielleicht 4 Wochen vorproduziert habe. Ich muss einfach immer am Ball bleiben und immer neue Themen finden, immer neue Videos raushauen, weil sonst irgendwer und vielleicht nicht nur irgendwer, sondern relativ viele plötzlich anklopfen und sagen, hey, wo ist das nächste Video? Also fühlst du dich da manchmal auch in einer Art Hamsterrad oder ist das alles noch mit so viel Freude und Spaß verbunden, dass sich das nicht so anfühlt?
Gute Frage, werde ich oft gefragt, aber aktuell ist es wirklich oder immer noch so, dass ich mit Freude die Videos produziere. Die Ideen gehen mir auch irgendwie nicht aus. Das sind auch viele Fragen. Du, irgendwann musst du doch alles gebacken haben und ich sehe das ein bisschen anders. Mhm. Oder sonst hinterfragt man einfach wieder gewisse Dinge oder probiert was aus. Nein, es macht mir wirklich Spaß, aber natürlich ist es so wie in jedem anderen Beruf auch, dass man vielleicht mal einen Tag hat, in dem man lieber was anderes machen würde. Das ist natürlich ganz normal, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr dankbar, dass ich das so machen darf und so, solange mich die Leute so unterstützen, mache ich das gerne weiter, ja.
Mhm. Ja, dann sind wir schon bei der Zukunftsfrage. Wie sieht's denn aus? Du bist jetzt 10 Jahre auf YouTube. Denkst du, dass du noch weitere 10 Jahre da sein wirst oder noch länger? Also am Stoff mangelt's ja scheinbar nicht, aber wie blickst du in die Zukunft mit allen Themen, die wir jetzt ja auch schon besprochen haben, die vielleicht die nächsten 10 Jahre nicht mehr so weiterlaufen lassen wie die ersten 10 Jahre, egal ob das jetzt deinen Kanal angeht oder die Weltlage an sich?
Ja, natürlich hoffen wir, dass mal ein bisschen bessere Zeiten kommen, oder? Dass Pandemie, dann Krieg und so weiter, das ist natürlich alles unschön. Dann hoffen wir, dass wir die nächsten 10 Jahre verschont werden, was das angeht. Wird man mich noch sehen wollen, weiß ich nicht. Ich glaube, die Zuschauer wachsen so auch ein bisschen rein oder mit mir mit. Ich denke immer, heute sind wir in dem Zeitalter, ich sage den Ausdruck nicht gerne, Influencer, aber ist wahrscheinlich so, dass ich wirklich einer bin und warum sollten mich jetzt die nicht mehr sehen wollen? Man wird auch groß mit Influencer und die werden wahrscheinlich bleiben. Macht's mir dann noch Spaß? Weiß ich nicht. Aktuell macht's mir sehr Spaß. Wir bauen gerade ein neues Küchenstudio gegenüber. Du warst ja bei mir, warst auch erstaunt, wie klein das es ist. Ja. Auf der Kamera sieht's größer aus. Ist natürlich ein gutes Plus für uns, aber ist relativ klein und da müssen wir was machen. Da freue ich mich auf diese Zeit. Daneben Bücher, die ich schreibe und ja, der nächste Kurs, dann wieder irgendein Projekt eben, dass ich mit Bäckerfreunden irgendwo, wie jetzt in Istanbul bin. Das macht mir Spaß. So, Backen ist mein Leben und da mache ich gerne weiter. Wenn es nicht YouTube ist, dann wird es wahrscheinlich was anderes sein im Bereich Backen.
Ja, und wie sieht's aus? Reizt es dich auch nochmal in Anführungsstrichen echte Bäckerei zurückzugehen, also wirklich wieder zu produzieren, zu verkaufen?
Das habe ich mir auch überlegt. Braucht der Marcel Paar jetzt eine eigene Bäckerei? Ich glaube, mit dem, was ich hier auf YouTube mache, hätte ich zu wenig Zeit, das wirklich so zu betreiben, wie ich das gerne möchte. Gehe ich gerne in die Bäckerei, ja. Ich habe gerne mal wieder, sage ich mal, so 50, 60 Kilo Teig, die ich vor mir aufarbeite. Also das ist auch schön, am Tisch zu stehen, die Brote aufzuarbeiten und einfach ist wie Meditation, wenn man da so steht und einfach ja den Gedanken freien Lauf lassen kann. Das vermisse ich natürlich. Oder auch eben größere Serien, größere Ofen und so weiter. Also der tägliche Druck, der tägliche Schweiß, das finde ich cool. Vermisse ich das ja, aber ich habe mir auch schon überlegt, da könnte man ein cooles YouTube-Format daraus machen und sagen, okay, Marcel Paar, eine Nacht bei irgendeinem Bäcker oder Bäckerei Müller oder ja, weiß ich nicht wo. Und dann wird das Ganze so mitbegleitet und dann kann ich auch wieder ein bisschen in den Backstuben arbeiten und lerne noch was, wie es andere machen.
Ja, dann wünsche ich dir alles Gute für diese neue Idee. Ich werde definitiv
ist erst
zuschauen.
Im Kopf.
Ja. aber vielleicht kommt sie ja. Das klingt ganz spannend. Ich drücke dir die Daumen, dass dir die Ideen nie ausgehen werden. Freue mich auf neue Videos von dir. Vielleicht backen wir auch mal wieder zusammen. Vielleicht sogar mal in meiner neuen Testküche, Testbackstube, wenn du mal hier in der Nähe sein solltest. Und ansonsten bleiben wir definitiv verbunden und beobachten uns gegenseitig weiter.
Absolut, ja, herzlichen Dank. Schön durfte ich dabei sein. Und gleichfalls, Lutz, eben neues Küchenstudio dann bei mir. Bist du natürlich auch immer sehr gerne eingeladen. Und eben wir beobachten ja, wir hören voneinander. Und da freue ich mich drauf. Und ich hoffe natürlich auch, dass dir die Ideen und der Spaß nicht ausgeht.
Nee, definitiv nicht. Ist nicht zu befürchten.
Super.
Ja. Mach's gut, Marcel. Schöne Grüße in die Schweiz.
Tschüss, Lutz.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.